Herzlich willkommen bei Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. In Folge 29 begrüßen wir einen echten Sportprofi. Man könnte sogar sagen, nach meiner Recherche, Österreichs oberster Sportjournalist. Michael Schuhen, Leiter der Sportredaktion bei der Kleinen Zeitung. Wunderschönen Tag.
Danke für die Einladung. Servus.
Grüß dich. Kurz zu deiner Bio vielleicht. Du korrigierst mir, wenn ich was Falsches copy-pastet habe von eurer Website. Der Michael ist geboren 1972, neben dem Studium der Handelswissenschaften dann bei der APA den Beruf Sportjournalist kennengelernt. Beides. Und dann, sehr spannend finde ich, Intermezzo bei der Olympia-Bewerbung in Salzburg als Head of Communications, also vom Journalismus einmal in die PR gewechselt. Dann wieder retour, Salzburger Nachrichten und Aufbau des digitalen Auftritts für Sportwoche und Sportmagazin. 2007 als stellvertretender Sportchef zur Kleinen Zeitung und seit 2019 Ressortleiter Sport. Seit 2022 auch, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, Präsident von Sports Media Austria. Ja, die zentrale Frage gerade auch, weil ich dich da ein bisschen als Wintersportexperten wahrgenommen habe, bringen sportliche Erfolge, also vor allem Spitzensport, tatsächlich was für den breiten Sport und dann auch für den Hobbybereich? Also wenn der Herr Thiem die US Open jetzt doch wieder gewinnt, spielen dann mehr Kinder Tennis. Ist das so?
Das ist so. Also ich könnte jetzt im Moment keine Studie vorlegen, aber es ist definitiv so, nachdem mein Kind auch Tennis spielt und nachdem ich das so mitbekomme, was da los war, zum Beispiel rund um die Erfolge von Dominic Thiem, da ist Zulauf bei den Vereinen, da kommen Kinder und das Lustige ist ja dann eher, wenn man bei den Nachwuchs- und Kinderturnieren ist, die spielen auch alle wie Dominic Thiem, zwar nicht in der Klasse, aber in der Art, also mit dem Gestöhne, mit dem Gehabe, also ein Vorbild, dem man nacheifern kann, das zieht, idealerweise ist es halt im Sport so, man kann das gut finden oder schlecht finden, es ist tatsächlich so, dass die eigene Nation unheimlich pusht, das mag ein bisschen chauvinistisch sein, aber es ist halt offenbar leichter, wenn man jemanden, der aus dem eigenen Land kommt oder einer Dame oder Herr, wenn auch immer, nacheifern kann. Gilt eben auch fürs Skifahren, gilt aber auch fürs Radfahren. Also weil du gesagt hast, Wintersportjournalist, ich war glaube ich einer von drei sogar, die einst bei Georg Dotschnigs Etappensieg bei der Tour de France live dabei waren. Cool. Ich habe dreimal die Tour de France begleitet und auch da war ja so ein kleiner Boom bis zu Bernhard Kohl und dem Ausrutsch in die andere Richtung zumindest. Aber auch da merkt man, dass solche Erfolge auch heuer wieder mit Felix Gall, dass Leute einen Konnex finden, sich das anzusehen und der eine oder andere sich dann überlegt, das mag ich selbst probieren.
Das heißt, das gilt natürlich einmal für den Breitensport, da bin ich bei dir. Glaubst du, dass das auch im Alltagsverkehr funktioniert? Also der Felix Gall ist jetzt gut bei der Tour gefahren, die Anna Kiesenhofer, die zwei Schwestern aus Tirol und so weiter. Also wir haben ja wirklich unglaublich gut performt, muss man sagen. Auch Mountainbike, WM und ich weiß nicht was. Also eigentlich sind wir da fast bei der Weltspitze in manchen Disziplinen. Denkst du, da werden dann auch mehr Leute sagen, nicht nur ich fahre jetzt Radrennen, sondern ich fahre einfach gern mit dem Radl mal raus, weil es ja eigentlich doch cool ist und man sieht ja auch, dass der Felix Gall logischerweise auch Privatradl fährt. Ne?
Was ich glaube ist, nicht unbedingt, dass deswegen mehr Leute Rad fahren, vielleicht Kinder. Was ich sehr wohl glaube, ist, dass mehr Leute Rad fahren in der Freizeit, aber das hieße jetzt quasi, man zieht sich Sportkleidung an, man bewegt sich auf ein Sportrad, man fährt, ob dann eben Mountainbike, ob dann auf der Straße, ob wirklich auf einem Rennrad, ob vielleicht sogar auf einem E-Bike sei dahingestellt. Woran ich zweifle, ist es, dass es in den Alltag umgesetzt wird. Das heißt, dass ich mich in Alltagskleidung auf ein Rad setze und den Weg ins Büro angehe. Ich glaube, das passiert auf einer ganz anderen Ebene. Da geht es dann um Bequemlichkeit, da geht es dann um Sinnhaftigkeit, da geht es um das Wetter draußen und. Da spielen, glaube ich, diese sportlichen Erfolge eine untergeordnete Rolle.
Das heißt, wir müssen in dem Fall eben umgekehrt vorgehen. Wir müssen eigentlich den Alltagsradverkehr fördern. Damit fördern wir womöglich Leute, die ein bisschen mehr Radl fahren wollen, die dann vielleicht sogar mal ein Hobbyrennen bestreiten und vielleicht schaffen wir es dann. Das wäre eigentlich der richtige Weg.
Das wäre der richtige Weg. Wie gesagt, der Sport ist da nur ein Draufsatz meiner Ansicht nach. Der wichtige, richtige Weg für den Alltag, aber das passiert jetzt teilweise auch erzwungenermaßen, das passiert mit der Klimakrise, das passiert mit dem Bewusstsein, dass man tatsächlich, oder wenn es kommt hoffentlich, dass tatsächlich jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann, wenn er will und wenn er tut. Und dann wäre der nächste Schritt, dass man sagt, wenn es einem gefällt und wenn man sieht, dass es auch Sinn ergibt für einen selbst, dass man sagt, okay, ich probiere es vielleicht auch eine Stufe drüber und beginne das ein bisschen sportlich zu sehen.
So, jetzt habe ich noch eine Frage in der Richtung. Wann wird denn Radfahren den Nationalsport Skifahren einholen? Weil aktive muss es eigentlich jetzt schon mehr auf dem Radl geben als auf den Brettern. Und die Zukunftsperspektive ist fürs Rad sicher auch erfreulicher als fürs alpine Skifahren.
Es ist, glaube ich, schon so. Meines Wissens nach ist, wenn man jetzt so Umfragen betrachten würde, dort jeder Österreicher gibt an, ein Sport, Radfahren und Schwimmen. Also die meisten liegen zwar dann am Strand und setzen sich einmal pro Jahr aufs Rad. Vielleicht ist es in der Zwischenzeit schon besser. Aber das wird vielleicht nicht so als Sport wahrgenommen, sondern tatsächlich noch an der Grenze zwischen Bewegung und Sport. Wenn wir jetzt aber eben vom Spitzensport sprechen, darf man ja sagen, dass Österreich heuer, du hast das selbst aufgezählt, schon so viele Erfolge gefeiert hat, dass da offenbar auch ein Zug entstanden ist. Sehr viel zu tun, meines Erachtens ähnlich wie beim Skifahren mit dem Tourismus, weil wir sind im Mountainbike gut, wir sind im Mountainbike Downhill gut und wenn wir da denken an die Skiorte, die alle ihre Trails vorbereiten, ähnlich wie Wanderwege, dann hat das schon irgendwie die Möglichkeit ergeben, dort für die Jungen zu Hause, dass sie einfach vor die Tür gehen und ihren Sport ausüben können und das auf hohem Niveau und das braucht es, um auch international erfolgreich zu sein.
Du arbeitest bei einer Zeitung und da habt ihr einmal in der Woche zumindest sowas wie einen Mobilitätsteil. Also es heißt nicht mehr Autoteil, es heißt jetzt schon Mobilitätsteil. Aber ganz ehrlich, wann wird denn da der Radteil in der Zeitung größer werden als der Autoteil? Siehst du das irgendwann auf uns zukommen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ganz grundsätzlich ist das Thema Rad ein wichtiges. Ich mache jetzt deswegen eine Pause, weil ich nachdenke, ob man das jetzt schon so sagen könnte oder tut, dass es wirklich passiert. Das kann ich jetzt nicht versprechen, aber das Thema Rad, wie gesagt, liegt uns am Herzen und wir basteln ja auch gerade an einer Idee, wie wir das Radfahren oder das Rad, und zwar eben nicht nur den Spitzensport, besser in die Zeitung integrieren können. Wobei wir jetzt ja davon reden müssen, dass wir lang keine Zeitung als quasi haptische Zeitung allein sind, sondern wir sind ein Nachrichtenunternehmen. Und das Zweite, was wir sind ein Dienstleister. Was heißt, wir müssen ja auch irgendwie davon leben, dass wir das, was wir produzieren, idealerweise so gut machen oder so nachgefragt, dass man bereit ist, dafür zu bezahlen. Das ist in Zeiten des Gratis-Internets schwierig genug. Wir brauchen es aber. Und da kommt jetzt das ins Spiel. Wann wird auch die Radindustrie und alles, was dazugehört, so weit sein oder das auch tun, was jetzt eh teilweise schon auf den sozialen Medien passiert, dass man sagt, sie machen aktiv mehr Werbung. Sie wollen das und da ist natürlich die Autoindustrie 3 Stufen drüber im Moment, so ehrlich muss man sein. Dass aber gerade jetzt auch im Regionalen, in der Berichterstattung, ich denke zum Beispiel heute war in der Zeitung eine Geschichte vor eurer Haustür, glaube ich, über die Klosterwiesgasse mit Baustelle und dass auch die Polizei da jetzt überprüft, obwohl die Radler nicht gegen die Einbahn fahren und straft. Das heißt, das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen, dass Radfahrer und die Tatsache, dass sie jetzt in dem Fall anders oder umfahren müssen, eine Umleitung machen, so eine große Geschichte gibt. Also auch das ist ein Prozess, der kommt, der wird und entwickelt sich immer in Wahrheit parallel mit dem Leben, glaube ich, von uns allen, also der Bevölkerung.
Mhm. Klingt gut. Wie ist es denn bei dir selber? Also fahrst du tatsächlich im Alltag mit dem Radl oder bist dann schon eher mit dem Auto unterwegs?
Zu wenig, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich könnte jetzt auf gut tun und sagen, bei E-Auto, das wird geladen mit der eigenen Solarenergie im Büro. Das Problem ist, ich bin sehr viel unterwegs, beruflich muss ich, da ist das mit dem Rad dann ein bisschen schwierig. Wir reden da jetzt nicht von Antrittszentrum, sondern da geht es meistens weiter hinaus. Beilicherweise könnte ich sagen, meistens fahre ich in der Früh mit dem Auto ins Büro, um dann dort gegenüber ins Fitnessstudio zu gehen und mich aufs Rad zu setzen. Kann ich das ein bisschen anders steuern, ein bisschen fitnessgetreuer. Was ich tue und was ich probiere, das hat aber auch mit mir und meinen Knien und meinem Körper zu tun, ist vermehrt Freizeitrad zu fahren. Das heißt jetzt schon auf ein gescheites Radl und eben umziehen und sportlich und zumindest einmal pro Woche, zweimal pro Woche und dann reden wir halt so von 60 bis 100 Kilometer. Das tue ich gerne. Mit dem Büro, wie gesagt, zu wenig. Gott sei Dank reißen mich da meine Familienmitglieder raus, die quasi in Graz sowieso nur mit dem Rad unterwegs sind. Und auch da, wenn ich am Abend, am Nachmittag in die Stadt unterwegs bin, sehr selten bis gar nicht mit Auto, da dann eher mit Rad.
Du, und ohne jetzt Kollegen und Kolleginnen diesen zu wollen, aber wie ist das in der Styria? Du bist ja da jeden Tag, sind da viel Radstellplätze, sind da viel Radeln oder fahren die alle in die Tiefgarage?
Nein, Tiefgarage ist bewusst oder unbewusst so gewählt worden, auch dass sie von der Größe her überschaubar ist. Das heißt, also es werden auch immer mehr Radfahrer, das wird auch gefördert. Nicht nur mit dem Rad, auch mit öffentlichen, da gibt es ja dann das Jobticket und ähnliches. Also da setzt sich das auch durch und das vor allem natürlich ist auch wieder so ein Generationenwandel. Für die Jungen ist es dann im Prinzip schon selbstverständlich, dass man diese Entfernungen innerhalb der Stadt in Wahrheit nicht mehr mit dem Auto macht, weil A, was tut man damit? B, der Parkplatz kostet was und. Müsste jetzt nachdenken, ich glaube, da sind sicher 80% eher mit dem Rad unterwegs. Und die Radstellplätze im Sommer sind eher überfüllt denn zu leer.
So, und weil du vorher schon so ehrlich warst, frage ich dich noch einmal, was, wo ich Ehrlichkeit erhoffe. Helm immer, ja, nein?
Ehrlich im Alltagsrad, auf dem Alltagsrad, nein. Sobald ich aber das Gewand wechsle, immer. Aber das ist, ich glaube auch da, also ähnlich wie wenn wir beim vom Skifahren gesprochen haben, als ich jünger war, noch Skirennen gefahren bin, war es halt so beim Rennen, ja, irgendwas drauf und sonst Blödsinn. Ich würde jetzt zum Beispiel ohne Skihelm auf keine einzige Piste mehr gehen und beim Radfahren kommt wahrscheinlich dazu, bei dem Alltagsradl irgendwie das romantische Gefühl oder was auch immer, was wir so sagen, man beherrscht es eh so gut, dass nichts passieren kann, da müsste jetzt auf Holz klopfen und sagen, ich hoffe, es bleibt noch so. Ist meistens in Wahrheit noch dem geschuldet, dass man sagt, wohin mit dem Helm, wenn man in der Stadt ist.
Aber die gute Nachricht, es wird dir vielleicht auch schon aufgefallen sein, ich habe das auch mit dem Bernhard Krause vom Land schon mal besprochen, unserer Wahrnehmung nach steigt die Helmquote genauso wie beim Skifahren wirklich in der Dimension auch. Also im Freizeitbereich, denke ich, liegen wir da wirklich schon fast bei 100%. Also ich war jetzt früh auf dem R2 unterwegs, da hast du echt eine Helmquote von 95%. Und lustigerweise sind es nur die ganz alten Menschen, die ohne Helm fahren. Weiß nicht genau warum, es wäre jetzt nicht logisch darlegbar, außer halt Gewohnheitssache. Und ich glaube immer, dass es im Alltag schon mehr wird. Ich verstehe die Haltung völlig. Ich habe das auch immer wieder drauf, aber das sind halt so Verhaltensweisen, die man sich schon antrainieren kann.
Ich glaube, da fehlt dann meistens nur dieser eine Schritt. Und ich bin dann ein bisschen bitzelig und sage mir, ich hätte gern dann einen Helm, der all das erfüllt, was ich gerne hätte. Und das sind wir dann so weit, dass man sagt, ich schaue dann, ob es Helme gibt, die irgendwie trotzdem nicht ganz blöd ausschauen auf meinem nicht helmtauglichen Kopf, die vielleicht noch das
Hinterlicht dabei haben. Du hast halt so eine schöne Frisur, das ist natürlich schon ein Problem. Aber
daran wird es, glaube ich, nicht, würde es nicht scheitern. Ich habe halt einfach keine Hauben und Kappen und Helmgesicht, fürchte ich. Aber auch das ist so ähnlich, keine Ahnung, ich habe lange geraucht und Gott sei Dank vor langem aufgehört und habe immer gewusst, es wird passieren. Also ich brauche mir nicht jetzt irgendwie Kasteien vorher, sondern da kommt der Tag, wo es soweit ist. Ich denke fast, es wird beim Helm so ähnlich sein. Irgendwann wird einer da sein, wo man sagt, nimm mal mit und dann ist er immer dabei, auch im Alltag.
Ich muss zugeben, ich habe 3 und wende die je nach Lust und Laune bzw. nach Tätigkeit an. Und ich bin da nicht mehr so hakelig.
Also wie gesagt, Sporthelm, also ja. Für das, der ist immer gesetzt, da geht es nicht ohne. Ist wahrscheinlich einfach Blödheit, dass man sagt, wenn man eh nur langsamer fährt und eh nur die Strecke ins Büro, braucht man das nicht.
Ich glaube, ein cooler Helm ist der, der nicht druckt. Das Äußere ist mir mittlerweile ein bisschen wurscht. Ist eine Alterserscheinung, du bist aber noch jünger. Wir springen ein bisschen. Ich hätte gesagt, erklär uns doch kurz, was ist denn eigentlich Sports Media Austria? Was macht sie da?
Sports Media Austria ist die Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Journalisten, müsste jetzt auch ausholen, war ursprünglich tatsächlich eine Teilsektion der Gewerkschaft. Da ging es dann irgendwann einmal ums liebe Geld. Und die Sportjournalisten hatten damals Geld, weil sie einen eigenen Sportlerball organisiert haben. Und da kam die Gewerkschaft und sagte, wir brauchen Geld, wir nehmen es von der Sektion Sport. Und der damalige Präsident hat gesagt, sicher nicht. Wir treten aus und da gab es dann die Vereinigung eben der österreichischen Sportjournalisten, damals noch nicht gegendert. Und das hat sich so entwickelt, also wir sind keine Gewerkschaft in dem Sinne mehr, würde sich auch nicht rendieren und auch nicht ausgehen. Wir sind eine Interessensvertretung. Wir sind zum Beispiel auch dafür zuständig, dass wir die Ausweise für Sportjournalistinnen und Sportjournalisten ausstellen und auch überprüfen, ob die einen Ausweis beantragen, ihn auch wirklich bekommen dürfen. Das war früher sehr streng, da hat man einen Gehaltsnachweis, also für hauptberufliche Sportjournalisten schicken müssen. Heutzutage, wo jeder Content produzieren kann, ist es nicht mehr ganz so einfach, aber man sollte schon, auch das hauptberuflich haben wir schon gestrichen, aber man muss schon nachweisen, dass man journalistisch tätig ist und nicht einfach nur, sage ich jetzt, auf Facebook jeden zweiten Tag irgendwas postet. Also das ist dann schon strenger und je internationaler das wird mit diesem Ausweis, desto strenger wird das und desto hauptberuflicher muss es sein. Aber da geht es dann meistens schon um Veranstaltungen und Überprüfungen wie Formel 1, wie Olympia, wie große Weltmeisterschaften, wo einfach die Vorarbeit geleistet wird. Und alle Services, die es dazu gibt, die gehen über diese Vereinigung. Bekannt ist sie vielleicht deswegen, weil die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten ja jährlich die Sportlerin, den Sportler, die Mannschaft des Jahres wählen. Ursprünglich der Sportlerball, jetzt in den Händen der Sporthilfe, um mit dieser Veranstaltung nicht Geld für die Sportjournalisten zu generieren, sondern für den Sport. Also das ist die größte Einnahmequelle, die die Sporthilfe hat und kommt in diesem Sinne quasi auch gut für uns Sportjournalisten praktisch zu 100%, könnte man sagen, abzüglich der Kosten natürlich, dem Sport zugute und allen Sportlerinnen und Sportlern.
Du hast vorher gesagt, du warst bei der Tour de France. Das hat mir ein bisschen drauf gebracht. Auf Netflix boomt das Thema Radfahren, kommt mir vor. Vielleicht ist es nur der Algorithmus, der mir die ganze Zeit die Sachen reinknallt, aber gibt da meines Erachtens ziemlich klasse Doku über die Tour de France. Ich habe mir jetzt die Doku von und mit und über Mark Cavendish angeschaut, wo der Bernie Eisel auch ziemlich wichtig mitspielt. Das wird irgendwie richtig populär, das Thema, oder? Also ich meine, Tour de France war immer eine große Marke, aber jetzt kommt man vorschauen, dass noch viel mehr Leute an als früher. Ist das so?
Das ist ganz sicher so. Ich glaube, bei der Tour de France müsste man, da braucht man fast eine extra Folge. Ich fange mal so an. Früher dachte auch ich vielleicht am Anfang, Radfahren ist, wenn sich alle draufsetzen, Startschuss und wer am Ende als Erster im Ziel ist, hat gewonnen. Das stimmt natürlich so nicht. Und dazu kommt diese unglaubliche Belastung dieser 3 Wochen. Ich hatte das Vergnügen und dass ich da eben ein paar Mal dabei war. Und nachdem man nicht so viele waren und nachdem nicht so viele Österreicher waren, sehr nah mit allen auch. Also ich kann mich erinnern an das Team Gerolsteiner damals. Da war ein Kollege vom Kurier, ich und der Kollege Michael Kasper von Ö3, den kennt man vielleicht von der Stimme, die dort dabei waren. Und das war dann so weit, dass wir immer am Abend mit dem Team zum Beispiel Kaiserschmarrn dort gegessen haben. Und all das miterlebt hat, wie es denen geht, wie es jemandem noch stürzen geht, was die damals, kann man ja auch nicht mehr ganz mit heute vergleichen, was die damals, muss er sozusagen gefressen haben, um diesen Kalorienverbrauch wieder hereinzubringen, wie sie sich Etappen nähern, wie sie sich quälen. Und das kann man jetzt eben via Netflix und dank der modernen Technik, glaube ich, so unmittelbar machen und so begreiflich machen, was die da eigentlich machen. Man kann eben, finde ich, und das ist wichtig, der Radsport liegt immer unter einem Generalverdacht des Dopings und nach wie vor sage ich, ich lege für keinen einzigen die Hand ins Feuer. Kann man nicht, darf man nicht, soll man nicht. Aber man kann, glaube ich, dann auch begreifen, dass es sehr wohl geht, ohne dass man sich jeden Tag ein Jackerl reinhaut oder was auch immer, weil es einfach eine großartige mentale wie körperliche Leistung ist. Und jetzt kommt dazu, dass das eine Unterhaltung bietet, die man halt nicht per Drehbuch schreiben kann und auch nicht erfinden kann, sondern es ist ja das Schöne am Sport, sagt man immer, das ist zwar ein Pomotscherl, aber die schönsten Geschichten schreibt der Sport, dass die dort täglich passieren und dass man die rausnehmen kann und wie auch in der Formel 1 dann als Einzelgeschichte verpackt auf Sendung bringen kann. Das Problem, das ich da sehe, wie auch sonst, ist halt für den gesamten Sport, dass er sich trotz allem immer mehr in Blasen zurückzieht. Das heißt, wenn ich kein Netflix habe und nicht dafür bezahle, sehe ich es nicht. Die großen Fernsehsender, also das analoge TV quasi, wird immer bedeutungsloser, weil jeder dann schauen will, wann er will, was er will. Aber ein Aspekt noch, da wären wir wieder beim Tourismus, den die Tour de France natürlich auch bietet, ist, und das hat, glaube ich, die ARD einst begonnen, diese Begleitung, was das Land da rundherum zu bieten hat. Und kenne viele, die das nur deswegen angeschaut haben, weil es quasi eine Landesrundfahrt ist, auch im geschichtlichen, im baulichen Sinne. Und jeder, der keine Ahnung hat, was ist, den kann man nur empfehlen, einmal eine Etappe live, idealerweise in den Bergen. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Also das steht für mich auch weit über vielen anderen Sportveranstaltungen. Tour de France live in den Pyrenäen oder in den Alpen ist auf jeden Fall Top 3, einmal das miterlebt zu haben.
Und aus dem Bauch raus, ganz schnell, ohne groß überlegen, Lieblingsradfahrer in?
Puh, das ist jetzt wirklich schwierig im Moment. In Wahrheit müsste man jetzt sagen, in der Zwischenzeit den Jonas Vingegaard einfach aufgrund der Geschichte oder siehe auch Netflix, der in einer Fischfabrik gearbeitet hat und in Wahrheit hätte ein anderer verpflichtet werden sollen. Und dann hat der Trainer gesagt, schaut euch den einmal an. Und der wurde aufgenommen, relativ spät eigentlich für sein Alter und ist jetzt so weit, dass er den eigentlich unschlagbar gehaltenen schlägt. Und sonst müsste ich jetzt quasi aus dem Bauch heraus sagen, alle Österreicher dieser Generation, bei der ich dabei war, weil du es angesprochen hast, Bernie Eisel, Baco Wrolich, René Haselbacher, natürlich der Georg Dotschnik, also diese da sogar auch mit der ganzen Geschichte, die da war, weil ich ihn einmal kennenlernen durfte, so der Jan Ullrich damals, war eine hochinteressante Geschichte, weil man dann auch immer sieht, so ähnlich auch wie im Skisport, wie Menschen mit Erfolg umgehen, wie schwierig das ist, mit Bekanntheit umzugehen. Der hat sich in Graz immer so wohl gefühlt, weil er gesagt hat, er kann mit uns dann auch am Abend irgendwo hingehen, in irgendein Lokal gehen und es war kein Fotograf da und es hat keiner gesagt, ha, trinkt er jetzt ein Bier, trinkt er irgendwas anderes, nach 3 Wochen Tour de France, immer dann in Graz. Und hat sich wunderbar wohlgefühlt und viel von sich erzählt und Radfahrer, siehe Netflix, können viel erzählen. Die meisten sind ja sehr eloquent und da tun das auch gern und sind faszinierende Persönlichkeiten. Also tue ich mir echt schwer, dass ich sage, ich würde einen herausnehmen.
Ja, an der Stelle für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber einen Netflix-Account haben, ich finde die Mark Cavendish-Geschichte großartig, weil man da so viel übers Leben lernt. Bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken und sonstigen. Und das war für mich durchaus überraschend, wie tief das geht. Manchmal ist es auch echt überraschend, wie tief die Leute da auspacken. Ich springe jetzt mal kurz in deiner Bio in den PR-Teil. Ja, du hast ja da Erfahrung gesammelt bei der Olympiabewerbung Salzburg. Du bist jetzt, sagen wir mal, noch einmal PR-Mensch. Wie würdest du das Image des Radfahrens in Österreich verbessern, wenn du da an der entsprechenden Stelle sitzen würdest? Oder ist das eh tippitoppi?
Wenn ich mit Radfahren reden würde, müsstest du jetzt gegenfragen?
Ja, du wärst jetzt, ich weiß nicht, der oberste Imageberater vom Bundeskanzleramt oder von Werner Kogler eingesetzt. Der soll jetzt das Image des Radfahrens verbessern. Sage ich vielleicht vor dem Hintergrund, Radfahren hat wahrscheinlich eher gutes Image, RadfahrerInnen haben nicht immer so ein gutes Image.
Das ist das eine, ja. Ich habe deswegen gefragt, welche Art von Radfahren, weil ich denke sehr wohl, dass in der Zwischenzeit sehe Tourismusorte, was ich vorher gesagt habe, dieses Radfahren, das Freizeitradfahren, auch dank der E-Bikes, Fluch und Segen wie immer zugleich, kein schlechtes ist.
Ich glaube, es hat aber auf allen Ebenen gibt's ein Positives und ein Negatives. Ich fange mit dem Alltagsradverkehr an. Typisches Statement von AutofahrerInnen, ja, die Radler fahren alle bei Rot und am Gehsteig. Dann eine Ebene drüber, Freizeit. Also es gibt durchaus Tourismusorte, die klagen darüber, dass da jetzt quasi die E-Bike-Welle über sie drüber schwappt. Ich meine, wenn man am Milchstädter See zwischendurch ist, da merkst du schon, hallo, da geht die Post ab. Da werden sich bald die ersten Bürger und Bürgerinnen versammeln und die Radwege sperren, glaube ich. Und im Leistungssport, hast du schon gesagt, ist natürlich immer der Dopingverdacht ein Thema. Also eigentlich hast du überall dieses Gut und Schlecht. Fangen wir mal beim Alltag an. Also wie würdest du das angehen?
Gute Frage. Ich fange immer bei mir selbst an und ich bemühe mich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber ich bemühe mich tatsächlich um Verständnis für alles, was da ist. Ich war lang Motorradfahrer, ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie man übersehen wird, ich weiß, wie es wehtut, wenn man übersehen wird. Ich fahre selbst Rad, ich weiß, wie Radfahrer trainieren, ich weiß, warum manche Radfahrer vielleicht irgendwo nicht am Radweg, sondern mit dem Rennrad auf der Straße fahren. Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn einer meint, du musst jetzt noch vorbei und schneidet und zu eng ist. Aber das sind, glaube ich, auch das ist ein Prozess. Wir reden da oft auch mit dem Bernie Eisel im Speziellen drüber, da einen Erziehungsprozess zu starten für alle, dass man einfach besser miteinander auskommt. Eben auch von der anderen Seite, nein, nur weil ich am Rad sitze, muss ich nicht bei Rot überall drüber fahren. Ich muss nicht alles ausnützen, was aufgrund der Breite oder der Schmalheit des Fahrrades geht. Da geht es, glaube ich, um einen gesamten Imagewandel im Sinne von, wenn ich mich einigermaßen zumindest gut benehme, kommen wir alle besser miteinander aus. Wichtig wäre natürlich, wie es jetzt eh passiert, langsam, aber doch, das Radwegenetz in den Städten im Speziellen zu verbessern, zu vergrößern, auch um die Nachfrage, und zwar jetzt im positiven Sinn und auch fürs Klima anzukurbeln. Und alles andere, ist wirklich eine gute Frage, wie man das Image hebt. Wir sind dann eben irgendwann einmal wird die Gesundheit einsteigen müssen und begreifen müssen, dass diese Prävention und gerade die auf dem Rad die beste ist, die es gibt und in Wahrheit die billigste. Auf der anderen Seite eben haben wir das schon. E-Bikes ermöglichen so vielen Menschen jetzt sich zu bewegen und mit dem Rad wohin zu kommen, wo sie vorher nie geträumt hätten, dass man da auf zwei Rädern und unter Anführungszeichen mit eigener Kraft hinkommt. Also das ist ein Entstehungsprozess. Ich würde jedenfalls dabei ansetzen, dass man sagt, okay, wie schaffen wir es, dass wir das Nebeneinander und das Miteinander verbessern, um das ganze Image zu heben. Und dann sind wir dabei, wie einfach, wie schwierig, was können wir tun, dass man zum Beispiel die Helme in der Stadt irgendwo wirklich ohne Gedanken oder ohne Sorge, dass man sie irgendwie verschmutzt oder gar nicht mehr wiederfindet. Was gibt es da für Möglichkeiten, auch mit dem Platz umzugehen? Wie schaffen wir das, dass wir die Radabstellplätze so integrieren, auch in die Innenstadt, dass man eben nicht weit gehen muss und sie trotzdem da sind und keiner irgendwas verstellt? Das sind so die Punkte, die mir so einfallen, wo ich wahrscheinlich ansetzen würde. Im Endeffekt geht es für mich darum, dass man das Angebot für alle Seiten verbessert und das Miteinander fördert.
Da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Wenn der Michael jetzt in seiner Freizeit, in seinem Alltag radelt, was bist du für ein Typ? Bist du eher so einer wie ich, der dann gerne mal die anderen erzieht und sagt, entschuldige, rot gilt auch für dich, mein Freund? Oder regst du sowieso gerne mal eine Runde auf? Oder bist du wirklich so gechillt, wie der Christoph Strasser das empfiehlt in unserem Podcast? Der sagt, wenn ihn der LKW zu nah überholt, dann sagt ihm nicht den Mittelfinger, weil der LKW-Fahrer wird es eh nicht so lernen. Was bist du da für ein Typ?
Das hängt, glaube ich, von der Situation ab. Im Normalfall bilde ich mir ein, eher gechillt zu sein. Also eben auch mit dem ganzen Hintergrund. Ich bin mit allen Verkehrsmitteln unterwegs und unterwegs gewesen und versuche schon daher eigentlich im Vorhinein es nie zu so einer Situation kommen zu lassen. Das lernt man, wie gesagt, beim Motorradfahren am besten, weil da tut es am meisten weh aufgrund des Tempos, dass man sich überlegt, bei der nächsten Kreuzung, auch wenn ich 10-mal Vorrang habe, kommt was, ist was, kann mich der was sehen, kann ich reagieren. Dasselbe und gerade erst gilt fürs Rad, auch beim Skifahren in der Zwischenzeit. Als Schnellerer, als Besserer muss ich in der Lage sein, trotzdem stehen zu bleiben, wenn irgendwer anderer einen Blödsinn macht. Was ich schon tue, zum Beispiel, ich fahre sehr selten bei Rot über die Kreuzung. Und wenn wirklich nur, wenn nirgendwo ein Auto oder sonst irgendwas zu sehen ist, ich bemühe mich, das zu vermeiden. Ich bin aber nicht der, der im Normalfall irgendwem hinterher schreit, muss das sein oder wie auch immer. Dass ich jetzt aber noch nie einem Auto- oder LKW-Fahrer ein Handzeichen gegeben hätte, um zu sagen, das war jetzt nicht fein, das kann ich nicht sagen.
Wie würdest du denn einem Skeptiker das Radfahren in der Stadt schmackhaft machen, speziell in Graz? Wie findest du da generell die Situation als Radfahrer? Und wenn jetzt jemand sagt, nein, ich weiß nicht, das ist irgendwie zu eng, zu schmal, zu gefährlich, was würdest du entgegnen?
Im positiven Sinne würde ich sagen, er soll einfach so schnell wie möglich zur Mur fahren und einmal links runter, rechts rauf. Das funktioniert, das ist angenehm, das ist auch in der Zwischenzeit, wenn ich da denke an den Murhafen und so weiter und so fort und auch Richtung Süden. Ein fast schon erholsames Erlebnis jeden Tag, wenn man so fahren, ich wohne leider nicht nur, aber ein Erholungsprozess sogar beim Fahrradfahren, weil man einfach das, auch die Stille mitunter in der Stadt, die man nicht für möglich hält, genießen kann. Ich würde es weiter schmackhaft machen damit, dass man in Wahrheit überall schneller ist, direkt dahin kommt. Die Argumente, die ich nicht ausschalten kann, da werden wir jetzt schauen, was weiter ist, ist tatsächlich, es gibt in der Stadt gerade durch Zentrum noch für mich zu wenig Wege mit dem Rad, die gefahrlos, sei es zum Beispiel über den Jakominiplatz drüber, über alle Straßenbahnschienen von links, rechts, oben, unten und Auto und Busse und Fußgänger, das schauen, wie man das machen könnte, sei es dann auch das Problem Schmiedgasse nach wie vor mit dem Zusammenspiel Fahrradfahrer, Fußgänger. Auch da bin ich zum Beispiel eher einer, der traditionell von, glaube ich, jedem Radlfahrer überholt wird, weil ich da bewusst langsam fahre. Aber im positiven Sinne, um darauf zurückzukommen, ist, man muss es einfach ausprobieren, man muss es einfach einmal machen. Und wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, am Platte Ruckelberg wohnt, wo dann das Heimfahren tatsächlich anstrengend sein könnte, kann ich mir kaum vorstellen, dass es nicht jemanden gibt, der dann hinterher nicht eingestehen müsste, es ist wahr, man ist schneller. Man kommt hin.
Man kriegt einen Parkplatz meistens.
Man kriegt einen Parkplatz und irgendwann einmal, wenn man es ein bisschen macht, schwitzt man auch nicht nach 5 Minuten, also außer bei Temperaturen wie letzte Woche, aber da schwitzt man im Auto und zu Fuß auch.
Eben, und man kann ein zweites Leiberl ins Büro legen, habe ich gelernt. Und eventuell ein Handtuch. Das geht schon. Wie viele Räder stehen bei Michael zu Hause und was ist deine Lieblingsstrecke in der Steiermark?
Zu Hause stehen jetzt derzeit gar nicht so viel. Also ich habe ein Alltagsrad, wie gesagt, das ist eines, wo ich es verschmerzen würde, würde es nicht mehr dastehen, wenn ich wo zurückkomme. Ich habe ein KTM, so eine Art Crossrad, also mit dem ich theoretisch auch die asphaltierte Straße verlassen kann und ein bisschen wenigstens in den Schotter. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Mountainbiker, das ist nicht so meins, das liegt aber auch an meinem Größen-Gewicht-Verhältnis. Mit dem normalen Rad bergauf geht es in der Zwischenzeit, so viel bin ich unterwegs, aber beim Mountainbike, ich kann mich nur noch nicht entscheiden, für mich selbst auch den Strom zuzulassen. Und demnächst kommt dazu, hoffe ich zumindest, ein neues Straßenrad, also im Rennformat. Wir haben dann ein normales Mountainbike für die Frau und diverse andere. Und die Lieblingsstrecke, was ich sehr gerne und auf die Schnelle immer mache, sind so eher eben so kleinere 30, 50 Kilometer Runden, wo man einfach ein bisschen links, rechts abbiegt. Das mag von Graz Richtung Norden sein, dann zum Beispiel über Hörgas Richtung Blesch, über Stift Rhein, über dann so Bad Weiermühle, Schirning, Judendorf zurück. Oder wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, Richtung Fronleiten, dann auch aus familiären Gründen biege ich dann hinten rauf und versuche zumindest Richtung Rechberg zu kommen oder Wasemracht, ohne meine Schwiegereltern. Das mag ich recht gern. Und wenn es wirklich einfach nur so Rollen ist, dann Richtung Süden. Alles, was da so auch am der Mur entlang ist und dann vielleicht so Leibnitz rechts, links weg, ist wunderschön. Die Südsteiermark, sage ich, empfehle ich dann nur noch für Geübtere, weil man unterschätzt oft das Bergauf, Bergab dort und die Steilheit. Aber rein von der Landschaft her ist das natürlich auch wunderschön. So würde ich bin da eher rund um Graz. Zugegen.
Ja, wunderbar. Michael, das war's dann schon wieder für heute. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke. Viel Spaß beim Radfahren, viel Spaß beim Rad aussuchen. Ich werde mir ja auch noch ein Straßenrad hoffentlich gönnen. Ich hoffe, meine Frau hört nicht mit. Bin schon am Budget zusammenstellen. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt es weiter, liked es, rezensiert es, teilt es, was immer ihr machen wollt und hört es nächstes Monat dann wieder rein. Wenn es heißt Sattelfest, der Podcast von Steiermark Radmobil.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.